Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Unter Mikrofon ist heute Kate Malaike. Hallo. Eine Arbeitswelt ohne Vorurteile, mit gleichen Chancen für alle und Vielfalt im Unternehmen statt Diskriminierung. Dafür setzen sich heute am Diversity-Tag wieder bundesweit viele Unternehmen und Betriebe ein. Warum da aber noch durchaus Luft nach oben ist, erzählt uns gleich eine der Koordinatorinnen dieses Tages. Außerdem berichten wir über ein deutsches Schulprojekt im Nordirak und gehen wieder ins Lernforschungslabor. Egal welches Alter, egal welche Herkunft, egal welche Hautfarbe. Ein vorurteilsfreies Arbeitsumfeld, das wünschen sich sehr viele in Deutschland. Doch es gibt immer noch Diskriminierung, zum Beispiel bei der Arbeitssuche. Die Charta der Vielfalt ist eine Arbeitgeberinitiative, die seit 2006 versucht, mit einer Art Selbstverpflichtung eben genau dieses vorurteilsfreie Arbeitsumfeld zu schaffen. Und jedes Jahr gibt es einen Diversity-Tag, also einen Tag der Vielfalt, der mit vielen Aktionen bundesweit zeigen soll, dass die Unternehmen viel davon haben, wenn sie eben Vielfalt leben. Die Geschäftsführerin der Charta der Vielfalt ist Aletta Gräfin von Hardenberg. Guten Tag, Frau Hardenberg.
Hallo.
Heute, Frau von Hardenberg, ist der 7. bundesweite Diversity-Tag hier in Deutschland. Woran merkt man das eigentlich?
Man merkt daran, dass heute Diversity-Tag ist, dass an über 2500 Institutionen und Organisationen heute etwas zur Vielfalt stattfindet.
Das ist ein Rekord seit Jahren. Also Sie sind seit 2006 ja am Start, um eben ein anderes, vorurteilsfreies Arbeitsumfeld in Deutschland zu schaffen. Das bedeutet, dass die Unternehmen verstanden haben, dass sie dazu was leisten müssen, sich stärker öffnen müssen?
Ja, das kann man feststellen. Natürlich sind 2500 für uns schon eine enorme tolle Zahl und wir freuen uns, dass so viele mitmachen, aber da ist natürlich noch sehr viel Raum nach oben und wir wünschen uns natürlich noch mehr und hoffen damit auch noch andere zu sensibilisieren und aufmerksam zu machen, sich daran zu beteiligen und nicht nur einmal im Jahr, sondern hoffentlich täglich.
Was bedeutet es, ein Unternehmen zu sein, das Diversity lebt?
Also es geht natürlich maßgeblich um ein vorurteilsfreies Arbeitsumfeld. Und da geht es um jegliche Dimension, egal wie vielfältig Menschen sind. Und sie sollen nach ihren Talenten beurteilt werden und eingesetzt werden und nicht wer oder was sie sind. Und das ist ganz wichtig. Und warum sich Unternehmen überhaupt diesem Thema annehmen, das ist ja nicht nur einfach, weil es jetzt gerade ein hippes Thema ist, sondern weil es einfach eine wirtschaftliche und gesellschaftspolitische Notwendigkeit ist.
Natürlich möchte man gerne in einem Unternehmen arbeiten, das vorurteilsfrei ist, aber tatsächlich sieht die Arbeitswelt immer noch anders aus. Was sind denn die größten Probleme zurzeit?
Ich glaube, Vorurteile, unbewusste Vorurteile sind dabei ganz wichtig. Und die werden momentan ja leider in unserer Gesellschaft durch viele Strömungen auch noch unterstützt und den Menschen teilweise auch Angst gemacht vor Andersartigkeit. Wenn man also Menschen, die anders sind, egal ob schwul oder lesbisch oder mit Migrationshintergrund oder auch die Thematik alt und jung, hat jeder gleich ein Bild im Kopf. Und das zu überwinden und sich vielleicht mal zu überlegen, wofür es doch gut ist, das ist die große Herausforderung. Und damit setzen sich immer mehr Unternehmen auseinander, um eine solche Unternehmenskultur auch sicherzustellen.
Es gibt eine Studie des Wissenschaftszentrums für Sozialforschung aus dem letzten Jahr, die ganz eindeutig gezeigt hat, dass Diskriminierung am Arbeitsmarkt in Deutschland immer noch häufig vorkommt.
Das ist sicherlich so, aber dagegen arbeiten wir eben, um Unternehmen eben auch Instrumente an die Hand zu geben, um genau diese Vorurteile abzubauen, um damit Diskriminierung zu vermeiden. Und da ist es ideal, wenn man den Diversity-Tag nutzt und irgendeine Veranstaltung für die Belegschaft nach innen oder auch für Kundinnen und Kunden nach außen macht, um zu zeigen, hier Vorurteile, hier hat Diskriminierung keinen Raum.
Also das eine ist zu zeigen, wir sind offen für diese Themen, wir sind offen für diese Menschen, aber welche Instrumente sind es konkret?
Naja, also wenn ich über die Belegschaft rede, sind natürlich ganz oft Workshops, wo es ganz bewusst darum geht, wie gehe ich mit unbewussten Vorurteilen um oder mit Vorurteilen um. Aber es ist auch ganz wichtig, dass von der Geschäftsleitung vorgegeben wird, in unserer Organisation hat sowas keinen Raum und es vorgelebt wird.
Eine Möglichkeit, Vielfalt im Unternehmen zu leben, ist natürlich eine Personalpolitik zu betreiben, die Vielfalt auch zeigt. Bedeutet das, dass in den Personalabteilungen das Problem zu finden ist?
Ach, das würde ich gar nicht sagen, dass sie besonders in den Personalabteilungen sitzen. Aber da sitzen auch Menschen aus unserer Gesellschaft. Und es ist nicht damit getan, sagen wir jetzt mal, unser Herzstück, die Charta der Vielfalt zu unterschreiben. Und die hänge ich mir jetzt an die Wand und sage, ich lebe danach. Ich muss auch wirklich meine Prozesse verändern. Ein Beispiel ist der Rekrutierungsprozess. Wenn ich meinen Rekrutierungsprozess noch immer so mache, wie ich ihn schon immer gemacht habe, mit dem gleichen Team, da sitzen zwei, sagen wir jetzt mal, mittelalterliche Männer oder auch zwei mittelalterliche Frauen, die selber keine Vielfalt abbilden, dann ist es ganz schwer, das umzusetzen. Also die Prozesse müssen wirklich angefasst und geändert werden, zum Beispiel gemischte Auswahlteams. Die Führungskräfte müssen vorbereitet werden. Keiner sagt, dass es einfach ist, ein solches Team zu führen. Also man muss da auch sensibilisiert sein und vielleicht auch begleitet werden, um in der Lage sein, vielleicht auch mal solche Spannungen auszugleiten. Aber ganz viele, die sich damit beschäftigen, stellen ja fest, wie toll es ist und wie innovativ und kreativ dann ein Team arbeitet. Jeder Arbeitgeber, egal ob öffentlich oder privat, wird solche Veränderungen nur anstoßen, wenn er auch einen Vorteil sieht. Das eine ist, wir haben eine demografische Entwicklung in unserem Land, die zu einem Fachkräftemangel führt. Wir haben Generationen von Jung und Alt zusammen. Wie wenn eine Unternehmung gemeinsam alt wird und der Altersdurchschnitt bei weit über 40 liegt, dann muss ich mir überlegen, wie komme ich an jüngere Menschen, um das wieder aufzumischen. Also diese Herausforderungen, die Arbeitgeber momentan in unserem Land haben, kann ich mit einem aktiven Diversity Management beheben oder unterstützen.
Sagt Aletta Gräfin von Hardenberg, die Geschäftsführerin der Charta der Vielfalt, die heute unter anderem den Diversity-Tag in Deutschland hier organisiert. Herzlichen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg für Ihre Arbeit.
Vielen Dank.
Und jetzt geht's nach China.
Campus und Karriere. International.
In diesen Tagen jährt sich in diesem riesigen Land eine Bewegung, die vor 30 Jahren in Peking am Tiananmenplatz ein blutiges Ende nahm. Hunderttausende Studentinnen und Studenten hatten für politische Reform und mehr Demokratie protestiert und die Regierung reagierte mit Panzern. Es gab viele Tote. Und noch heute werden die Gedenken an die Demokratiebewegung von Chinas Staatsführung unterdrückt. Und so stellt sich die Frage, was wissen oder denken Studierende von heute eigentlich über das, was damals geschah? Zum Beispiel an einer der Unis, wo die Proteste begannen. Die Universität Hefei in Ostchina gehörte dazu.
Auf dem Campus der Chinesischen Universität für Wissenschaft und Technik in der Stadt Hefei. Die Hochschule in der Hauptstadt der Provinz Anhui gehört zu den besten Chinas. Mehr als 15.000 Studierende verteilen sich auf 19 verschiedene Fakultäten. Die Uni Hefei ist berühmt für wegweisende Forschungsarbeiten im Bereich der Ingenieurs- und Naturwissenschaften und für ihre Studentenproteste. Bereits 1986 gab es hier große Demonstrationen für politische Reformen. Und auch im Frühjahr 1989 wurde an der Uni in Hefei protestiert. 30 Jahre danach erklärt sich ein Student bereit, über das Thema zu sprechen.
Als ich in der Oberstufe war, hat einer unserer Lehrer das Thema mal angesprochen. Aber weil ich mich nicht besonders für Politik interessiere, habe ich mich nicht weiter damit beschäftigt. Unser Lehrer erzählte damals, dass er sich 1989 nicht an den Protesten beteiligt habe. Was genau passiert ist, Details, hat er nicht erwähnt.
Der 25-Jährige promoviert gerade an einer der ingenieurswissenschaftlichen Fakultäten der Uni. Dass seine Hochschule eine der Ausgangspunkte der einstmals so aktiven Studentenproteste in China war, ja, davon habe er gehört, aber wirklich beschäftigt habe er sich damit nicht, räumt er ein.
Es ist ja schwierig, überhaupt an Informationen zu gelangen. Ich habe versucht, online danach zu suchen, aber ich habe keine Treffer bekommen. Also habe ich es aufgegeben.
Chinas Staats- und Parteiführung zensiert das Internet so scharf wie noch nie. Kritische Webseiten sind nicht aufrufbar. So gut wie alle nicht-chinesischen Social-Media-Angebote sind geblockt. Und auch das Internetlexikon Wikipedia ist in China seit einigen Wochen vollständig gesperrt. Ausnahmslos alle Medien des Landes stehen unter staatlicher Kontrolle. Chinas Staats- und Parteiführung versucht, die Erinnerung an die Massenproteste von 1989 komplett auszulöschen. Und das gelingt ihr inzwischen ziemlich gut. Sehr viele junge Menschen in China wissen nichts oder fast nichts von der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung in Peking vor 30 Jahren. So wie diese Studentin, ebenfalls von der Uni Hefei.
Darüber weiß ich nicht viel, tut mir leid. Darüber habe ich nichts gelernt. Ich kümmere mich nicht um Politik. Ich habe gehört, dass es damals um Studenten ging. Aber mehr weiß ich nicht. Sorry.
Davon, dass Chinas Führung Anfang Juni 89 in Peking Hunderte, manche sagen Tausende Menschen töten ließ, wisse sie nicht viel, erzählt die Anfang 20-Jährige. Das Thema sei ja einfach nie besonders wichtig gewesen.
Ein guter Arbeitsplatz ist mir wichtig. Deswegen studiere ich ja, um danach einen guten Job zu bekommen und ein angenehmes Leben führen zu können.
Der 25-jährige Doktorand von der Uni Hefei wünscht sich von der chinesischen Führung mehr Offenheit bei dem Thema. Ein so großes und mächtiges Land wie China könne es sich leisten, selbstbewusster mit seiner Vergangenheit umzugehen.
Ich finde, über das Thema zu reden sollte erlaubt sein, denn das ist nun mal Teil unserer Geschichte. Und es ist wichtig, dass die Menschen darüber Bescheid wissen. Die absolute Wahrheit kennt niemand, aber über konkrete Geschehnisse sollten wir Bescheid wissen. Schließlich kann man aus historischen Ereignissen etwas lernen.
Chinesische Studierende und ihre Gedanken zur Demokratiezerschlagung vor 30 Jahren. Steffen Wurzel berichtete. Ja, und um Gewalt und Vergangenheitsbewältigung geht's auch in unserem nächsten Beitrag. Im Nordirak haben junge Deutsche aus Baden-Württemberg eine Schule und ein Waisenhaus aufgebaut, in der etwa 300 jesidische Jugendliche und Kinder eine neue Perspektive bekommen sollen. Die meisten dieser Schüler haben Furchtbares erlebt, haben islamischen Terror überlebt. Uschi Götz hat die Schule für uns besucht.
Ein großgewachsener Jugendlicher mit dunklen Haaren steht auf dem Pausenhof und schraubt an einem Skateboard neue Räder an. Sein Name soll nicht genannt werden. Der 17-Jährige ist wie viele andere hier der Hölle entkommen. Er ist Jeside und im Sindschar-Gebirge im Norden des Irak nahe der syrischen Grenze aufgewachsen. Als Heranwachsender hat er den Völkermord durch den IS hautnah miterlebt. Fast alle seine Angehörigen sind tot. Ein Jahr lang war er selbst in Gefangenschaft des IS. Jetzt muss er neu anfangen, auch schulisch.
17-Jährige sind gerade auf dem Stand von der 6. Klasse.
Bereits wenige Wochen nach dem Massaker an den Jesiden im Sommer 2014 gründeten deutsch-kurdische Studierende in Oldenburg die religiös unabhängige Hilfsorganisation Our Bridge. Sie sammelten Spenden und bauten mit dem Geld nahe der nordirakischen Stadt Dohuk einen großen Kornspeicher zu einem Waisenhaus mit einer Schule um. Seit gut einem Jahr wird dort unterrichtet. Auszuwählen, wer kommen darf, falle schwer. Es sind die Ärmsten der Armen, die hier unterkämen, sagt Erzieherin Naslikan Peksak. Sie begleitet das Projekt seit der ersten Stunde.
Vollweisen, Halbweisen, Kinder mit körperlich oder geistige Beeinträchtigung. Beeinträchtigung umfasst aber vieles auch. Wenn wir merken, die kommen aus einer Familie, wo die Mutter nichts macht, außer den ganzen Tag da sitzen, die sich nicht mehr um die Kinder kümmern kann, weil sie psychisch so schon belastet ist, dann nehmen wir diese Kinder auch auf.
312 Schüler besuchen die Schule jeden Tag. Einige kommen zu Fuß, andere bringt ein Bus aus den umliegenden Flüchtlingscamps. 11 Jugendliche haben keine Eltern und Angehörige mehr. Sie wohnen in einem abgetrennten Bereich der Schule. Der Boden des weitläufigen Schulflurs ist blitzsauber. In einer Ecke steht ein Regal mit beschrifteten Zahnbechern und Waschutensilien. Neben dem Unterricht gehören Zähneputzen und Händewaschen zu den festen Ritualen. Naslikan Peksak öffnet die Tür zu einem Klassenzimmer. Ein junger, sehr schlanker Lehrer steht an der Tafel. Etwa 20 Schüler zwischen 8 und 10 Jahren sitzen im Halbkreis vor ihm. Sie lernen ihre ersten englischen Worte.
Oh.
Die Kinder machen auf den ersten Blick einen fröhlichen Eindruck. Hinter der Fassade sehe es ganz anders aus, sagt Naslikhan Peksak. Das gilt auch für die meisten Lehrer, die hier unterrichten.
So 3/4 der Lehrer sind selber Geflüchtete aus Shanghai. Und das sind Lehrkräfte, die selber studiert haben, also die Lehramt studiert haben, entweder abgeschlossen haben oder durch den Krieg nicht abschließen konnten. Wir haben hier auch Lehrkräfte, die in Teilzeit arbeiten.
Das Schul- und Waisenhausprojekt wird ausschließlich durch Spenden finanziert. Zum Personal gehören auch mehrere Praktikanten. Die meisten davon sind Studierende aus Deutschland, sowie Lausanne Hayes, eine Architekturstudentin aus Berlin. Sie ist seit 3 Monaten hier.
Und ich bleibe noch eine Weile. Ich arbeite am Bildungssystem hier. Ich versuche diesen Lehrplan, den wir in Deutschland kennen, hier in dieses Unterricht reinzubringen. Aber natürlich geht das nicht, wie wir das in Deutschland kennen, sondern das muss man umarbeiten, man muss mit den Lehrern arbeiten.
In der Schulküche füllen gerade jesidische Frauen edle Lunchboxen mit Obst. Die Boxen sind eine Spende des deutschen Herstellers. Der Inhalt muss täglich neu kalkuliert werden.
Das ist auch ein Programm, das wir erst kürzlich starten konnten, weil das natürlich auch eine ganz große finanzielle Frage ist, so eine Küche für über 300 Kinder zu halten.
Nach und nach kommen Schüler in die Küche, schnappen sich eine Box und gehen nach draußen auf den Pausenhof. Der Englischlehrer sitzt inmitten seiner Klasse. Welche Zukunft diese Gemeinschaft hat, hängt einzig von der Durchhaltekraft einer kleinen Gruppe engagierter junger Menschen aus Deutschland ab.
Campus und Karriere. Labor.
Wir besuchen ja gerade in Campus und Karriere in einer kleinen Reisereihe durch Deutschland Institute, in denen besonders interessante Lernforschung stattfindet. Und das sind dafür heute die Tübinger. Wir gehen ans Hector-Institut. Dieses Forschungsinstitut der Universität will vor allem eines, nämlich, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse auch endlich in der Schulpraxis ankommen. Denn
man muss verstehen, dass Bildung wahnsinnig wichtig ist für das Land, aber auch für jeden Einzelnen. Ich sag's manchmal so, die gesamtgesellschaftliche Perspektive ist, dass wir die Zukunft Deutschlands nicht primär am Hindukusch verteidigen, sondern Tag für Tag an den Schulbänken jeder Schule in Deutschland.
Ulrich Trautwein, geschäftsführender Direktor.
Hector-Institut für empirische Bildungsforschung in Tübingen.
Seit 2014 arbeiten an diesem Forschungsinstitut der Universität Tübingen rund 40 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
Wie gerecht ist das deutsche Bildungssystem? Das ist die zentrale Frage, der die Forscherinnen und Forscher dieses renommierten Instituts nachgehen. Und wodurch können Ungerechtigkeiten vermieden werden? Deshalb untersuchen sie, wie effektiv Förderprogramme tatsächlich sind. Oder auch, ob die Persönlichkeit von Schülerinnen und Schülern formbar ist. Ob zum Beispiel Fleiß durch Schule erlernt werden kann. Darüber hinaus im Fokus Hochbegabten- und Motivationsforschung. Das herausragende Ziel des Hector-Instituts, alle Erkenntnisse sollen in der Schulpraxis ankommen. Im aktuellen Projekt geht es um die Unterrichtsqualität.
Vierte Stunde im Gymnasium Königin-Olga-Stift in Stuttgart. Die 10. Klasse bekommt Besuch von 2 Wissenschaftlerinnen des Hector-Instituts.
Ja, guten Morgen miteinander. Mein Name ist Ann-Kathrin Lecke, das ist Ulrike Gasse, wir kommen von der Universität Tübingen.
90 Minuten haben die Schülerinnen und Schüler Zeit, den umfangreichen Fragebogen auszufüllen. Denn für das laufende Projekt sollen sie beurteilen, wie gut sie ihre Lehrkräfte finden und wie das den Lernerfolg beeinflusst, erklärt der Psychologe Richard Göllner, der das Projekt leitet.
Unterrichtsqualität ist vermutlich eine der zentralsten Bestimmungsfaktoren zur Erklärung, warum Schülerinnen und Schüler in der Schule viel lernen oder manchmal auch weniger lernen. Die Qualität der Lehrkraft im Hinblick auf unterschiedliche Merkmale ist entscheidend. Die Frage ist in der empirischen Bildungsforschung immer, wie erfassen wir, wie messen wir eigentlich die Qualität der Lehrkraft? Und in dem Projekt, was wir eben jetzt hier machen, geht es darum, Schüler zu befragen.
Denn die Tübinger Wissenschaftler sind davon überzeugt, dass Schülerinnen und Schüler sehr gut in der Lage sind, zu erfassen und zu begründen, was Lehrkräfte können und wo ihre Schwächen liegen.
Wir haben ein Instrument entwickelt, ein Fragebogeninstrument, die wir Schüler zur Bearbeitung geben und dann die Schüler bearbeiten lassen, beurteilen lassen, um darauf Rückschlüsse zu ziehen, wie gut eine Lehrkraft im Unterricht ist, und zwar in 2 Fächern, Mathematik und Deutsch.
Mit Hilfe des Fragebogens wollen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beispielsweise erfahren, inwieweit die Lehrkräfte einen Überblick haben oder auf welchem Niveau sie unterrichten. Der 2. Teil ist ein Leistungstest, denn im Zentrum des Projekts
bei dem viele Schulen aller Schultypen in Baden-Württemberg mitmachen, steht die Frage, inwieweit die Qualität des Unterrichts die Leistungen der Schülerinnen und Schüler steuert.
Und das, was jetzt für uns natürlich der entscheidende und zentrale Punkt ist, inwiefern die Schülereinschätzung des Unterrichts auch tatsächlich die Leistungsentwicklung der Schülerinnen und Schüler vorhersagen können.
Denn wenn die Unterrichtsqualität keinen Einfluss auf die Leistungen hätte, könnte dieser Aspekt in Zukunft vernachlässigt werden.
Damit steht und fällt natürlich alles. Wenn die Einschätzungen, sagen wir mal, nicht besonders wichtig sind im Hinblick darauf, was Schüler auch tatsächlich gelernt haben, dann ist eines der wesentlichen Qualitätskriterien zur Beurteilung des Instruments natürlich unter Umständen schwierig.
Vorstellen können sich die Schülerinnen und Schüler das aber nicht.
Ich finde halt auch, dass der Lehrer eine große Rolle spielt, weil es ja auch so ist, dass die Person das gut erklären können muss unter anderem und halt auch irgendwie schon gewissermaßen Geduld haben muss und es auch mehrmals erklären können sollte und auch vielleicht in verschiedenen Weisen.
Ich glaube, der Lehrer ist sehr wichtig, weil er ist ja sozusagen die Person, die die Schüler dazu auffordert, das Thema zu lernen. Und er muss sie auch vermitteln und deswegen finde ich schon, dass es wichtig ist.
Am Königin-Olga-Stift in Stuttgart unterstützt auch die Schulleitung das Projekt. Sie wird hinterher nicht nur ein detailliertes Feedback bekommen, sondern auch Material, damit Lehrerinnen und Lehrer sich selbst überprüfen und verbessern können. Diese Bereitschaft, an sich zu arbeiten, hält der stellvertretende Schulleiter Martin Roll für das A und O, um Unterricht kontinuierlich zu verbessern.
Weil einfach auch mal die Sicht der Schüler befragt wird und auch mit einer Evaluation, die valide ist und wo wir uns natürlich auch dann gewisse Rückmeldungen und Potenziale der Schule, wo wir stehen, einfach auch erwünschen und auch natürlich dann Bereiche sehen, wo wir noch dran arbeiten müssen.
Auch für den Leiter des Hector-Instituts Ulrich Trautwein ist die praxisorientierte Forschung der richtige Weg, um die Bildung grundlegend zu verbessern. Zwar sei nach dem PISA-Schock viel Geld in die Forschung geflossen, aber deren Erkenntnisse fänden zu selten den Weg an die Schulen, kritisiert der Wissenschaftler.
Diese Gelenkstelle zwischen Forschung und Praxis, die haben wir bisher in den meisten Bundesländern Deutschlands nicht gut gestaltet. Also diejenigen, die entscheiden, was denn tatsächlich in den Schulen gemacht werden sollen, die wissen häufig gar nicht richtig Bescheid über den Stand der Forschung. Und die, die es umsetzen, setzen es manchmal nicht so um, wie die Forschung es vorschlagen würde.
Daniela Remus war am Hector-Institut der Uni Tübingen und den fünften und letzten Teil unserer kleinen Reise zu den Hotspots der deutschen Lernforschung, den gibt es am Freitag hier im Radio ab 14.35 Uhr und im Internet haben wir auch nochmal alles gebündelt in der Laborbox auf deutschlandfunk.de/campus. Nachrichten, Corso, Kunst und Pop. So geht's hier weiter im Deutschlandfunk Nachmittag. Danke fürs Interesse an Campus und Karriere. Am Mikrofon war Kate Malaike.